Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Und heute sind am Mikrofon die Roadbike Redakteure Moritz und Erik.
Hallo zusammen.
Und wir haben einen Gast. Herzlich willkommen, Franziska Koch, amtierende deutsche Meisterin und zweifache Tour de France Teilnehmerin. Hallo Franzi.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Du hast eine sehr seltene Ehre. Du bist nämlich schon zum zweiten Mal in diesem Podcast. Wir haben eben mal versucht, zusammenzufassen, ob jemand überhaupt schon zweimal da war. Wir waren uns nicht ganz sicher, aber definitiv keine Profisportlerin oder Profisportler. Also von daher eine Premiere. Und ja, wir haben damals gesprochen, 2020 im Januar war das, als du gerade frisch Radprofi geworden warst. Da hattest du, glaube ich, das erste halbe Jahr beim Team DSM in den Beinen sozusagen und hattest direkt auch schon ein erstes Radrennen gewonnen, ein erstes Profirennen gewonnen. Seither sind jetzt 5 Jahre ins Land gegangen und darüber wollen wir natürlich sprechen, also die allgemeine Entwicklung deiner Karriere und eben diesen deutschen Meistertitel, den du dieses Jahr auf der Straße erringen konntest. Und dann bist du mitgefahren bei einer unglaublich spannenden Tour de France Femme in diesem Jahr. Darüber wollen wir sprechen. Natürlich allgemein die Entwicklung des Frauen-Profi-Radsports und dann über die Zukunft. Einerseits von dir persönlich, deine sportliche Zukunft und natürlich auch, sofern wir da in die Glaskugel gucken können, die Zukunft des Frauenradsports. Fangen wir mal an, durchaus mit diesem deutschen Meistertitel im Juni 2024 bist du deutsche Meisterin geworden auf der Straße in Bad Dürrheim. Du hast im Sprint einer Ausreißergruppe bei ziemlich biestigem Wetter, also strömendem Regen und echt unschönen Bedingungen, Liane Lippert und Antonia Niedermeyer geschlagen. War das bisher dein größter Triumph?
Ich würde sagen, es ist schon so schwer zu sagen, ob das jetzt so mein größter Triumph ist. Weil zum Beispiel ja die Bronzemedaille letztes Jahr bei der WM im Mixed Relay ist natürlich auch schon was Hochkarätiges. Aber natürlich halt dieser deutsche Meistertitel, den habe ich halt sozusagen alleine mir geholt. Ich hatte keine Teamkollegin jetzt bei den deutschen Meisterschaften, da ich die einzigste Deutsche im Team bin. Von daher ist sozusagen, das ist wirklich, aus meiner eigenen Kraft heraus entstanden und darauf bin ich definitiv sehr stolz.
Wenn du bist auch Siebte geworden bei Paris-Roubaix, wird so eine Top-10-Platzierung, wird die eigentlich wahrgenommen oder ist dann schon der deutsche Meistertitel, der auch so in der öffentlichen Wahrnehmung und in dem Medieninteresse oder so dann doch höher steht?
Ja, also natürlich so der 7. Platz bei Paris-Roubaix. Meistens, wenn so Präsentationen sind vor dem Start, dann werden ja die Fahrer vorgestellt und in diesem Radsport-Zirkus, würde ich sagen, werde ich dann halt auch vorgestellt als 7. bei Paris-Roubaix. Aber man muss halt wirklich sagen, deutscher Meistertitel, der sagt halt auch so vielen Leuten was, die keine Ahnung haben vom Radsport. Also zum Beispiel kamen dann so viele Leute, auch zum Beispiel meine Nachbarin, so, oh, wir haben es im Fernsehen gesehen und Deutsche Meisterschaft, also so Deutsche Meisterschaft kennt man halt. Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall das Medieninteresse schon ein bisschen größer gewesen als dann jetzt 7. Platz bei Paris-Roubaix, was ja trotz alledem halt schon echt cooles Ergebnis ist, aber Deutscher Meistertitel ist halt wirklich aller Mann, sagt er etwas.
Du bist ja dann fast schon so eine Art Schlechtwetter-Spezialistin, oder? Weil Paris-Roubaix damals, das war ja auch das Jahr, wo es so ultra schlammig war und ultra rutschig. Das liegt dir, würde ich jetzt behaupten.
Ja, definitiv. Ich fahre gerne im Regenrennen. Halt, wie du auch schon sagst, viele meiner Ergebnisse, wo ich gut Platzierungen eingefahren habe, waren im Regen. Mein Papa versucht mich immer so daran zu erinnern, nein, es ist egal, welches Wetter, du kannst auch bei Sonnenscheinrennen gewinnen. Aber definitiv, Regen kommt mir entgegen.
Okay. Nimm uns mal mit in dieses deutsche Meisterschaftsrennen. Ihr wart als Dreier-Ausreißergruppe weg. Wie ist es dazu gekommen? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Hast du schon gedacht, oh, das ist heute mein Ding? Oder war da auch eine gewisse Unsicherheit, dann vielleicht doch auf den letzten Metern dann von den anderen beiden geschlagen zu werden. Was ging da in dir vor?
Also ganz am Anfang vorm Rennen war mir natürlich, also hatte ich das Ziel, so oh, eine Medaille endlich mal wieder bei den deutschen Meisterschaften würde ich schon gerne nach Hause bringen, dadurch, dass ich jetzt die letzten Jahre sozusagen nicht so krasse Ergebnisse eingefahren konnte. Von daher war der Hunger sozusagen relativ groß, mal endlich wieder eine Medaille nach Hause bringen zu können. Und ja, ich meine, dass es dann am Ende für den deutschen Meistertitel gereicht hat, das war schon, ja, irgendwie schon eine Überraschung. Aber auf der anderen Seite, als wir zu dritt weg waren, dachte ich mir so, okay, ich kann jetzt nicht zufrieden sein. So, ich will ja jetzt natürlich auch das Beste rausholen. Aber ja, wir kamen halt zu dritt. Ja, die Runde hatte zwei Anstiege und einen längeren. Und ja, ich wusste halt, Diane ist eine super starke Fahrerin und sie wird auf jeden Fall versuchen, da den Rest abzuschütteln und hat dann an dem Berg attackiert und hatte auch ein kleines Loch, aber Antonia und ich waren dann ja nur kurz dahinter zusammen gewesen und dann über die Kuppe waren wir dann zu dritt und ja, haben dann auch gut zusammengearbeitet, was auch sehr von Vorteil war, dadurch, dass dann Linda Riedmann hinten sozusagen nicht mehr dran kam, dadurch, dass ja auch viel Gegenwind war und zu dritt rollt man ja schon dann besser auf den langen Geraden. Und ja, wir hatten dann ein bisschen attackiert dann noch so 3-4 Kilometer vor Ziel. Aber ja, es war halt wirklich, jeder reagiert direkt und dann kam es halt zum Sprint. Und ich habe mir schön die letzte Position ausgesucht, weil da hat man ja den besten Überblick. Und ja, ich wusste, okay, man hat so ein klein bisschen, nicht wirklich bergauf, aber halt so 1-2% geht schon ein bisschen hoch und dann ist aber einfach nur sehr schnell zum Ziel. Und dann dachte ich mir so, okay, 300 Meter, kann man es versuchen. Habe ein Loch zu den anderen zwei gelassen und nochmal ein bisschen, ich bin jetzt nicht langsam, aber ich habe halt auch nicht so den krassen Punch, deswegen nur 1-2 Meter Loch gelassen, schon mal ein bisschen Schwung holen und dann fährt man auch ein bisschen schneller an den anderen zwei vorbei. Und ja, dass es dann gereicht hat, hat mich sehr gefreut.
Du hast ja gerade schon gesagt, Ziel war eine Medaille. Jetzt stelle ich mir vor, man kommt so auf die Zielgerade und ist zu dritt und weiß, ey, mein Ziel habe ich jetzt eigentlich schon erreicht. Hat man da eine andere Gelassenheit, um da auch ein bisschen zu pokern und vielleicht auch cool zu bleiben? Oder ist man in dem Moment trotzdem irgendwie nervös oder total fokussiert? Was ging da bei dir durch den Kopf?
Ich würde sagen, eher total fokussiert, weil, ja, wie ich auch schon vorher gesagt hatte, als wir dann zu dritt weg waren, dann war ja der erste Gedanke natürlich so, oh cool, Ziel erreicht. Aber dann habe ich mir so gedacht, so, okay, nein, warum das Ziel jetzt so tief stecken, wenn du es im Prinzip jetzt schon gerade erreicht hast? Von daher war es dann so, okay, wirklich überlegen, wie kann ich jetzt die Karten am besten spielen? Und ich wusste halt, Diana hat einen richtig guten Punch. Mhm. Ja, Antonia ist jetzt eher so Bergfahrerin, die hat jetzt nicht so den Sprinter-Punch. Und ich bin halt so ein bisschen dazwischen im Prinzip. Und ja, da habe ich halt überlegt, okay, wie kann ich die anderen zwei austricksen? Mhm.
Und das war dann dieser etwas frühe Antritt, weil 300 Meter ist ja schon, da kann man ja hinten raus auch brutal eingehen.
Oh ja. Schon, ich hatte schon einen guten 30-Sekunden-Peak, muss ich zugeben.
Wie ist es, wenn man dann, also dieses Gefühl, ich fahre da als erstes über die Linie und ich habe es echt geschafft, oder auch später das Gefühl, wenn man da auf dem Podium steht und dieses Trikot zum ersten Mal anzieht, das ist ein Gefühl, das werden Erik und ich bei allem Respekt wahrscheinlich nie in diesem Leben erfahren. Wie ist das?
Schon so ein bisschen überwältigen, aber man ist halt wirklich glücklich, weil es so, man arbeitet so hart das ganze Jahr über im Prinzip und ja, im Radsport ist es halt leider so, dass man mehr verliert, als man gewinnt. Und ja, obwohl man halt auf dem ganzen Weg der Arbeit so viele Rennen in Anführungszeichen verliert, ich würde sagen, dann halt diese Momente, wo es sich dann auszahlt und man dann ja in dem Fall ein deutsches Meistertrikot bekommt, dann ja, ich würde sagen, wird einem bewusst, dass das ganze Leiden auf dem Weg auf jeden Fall sich auszahlt.
Hängt das Trikot irgendwo zu Hause im Bilderrahmen oder?
Eigentlich nicht, aber ich meine, ich darf es ja jetzt im Moment jeden Tag anziehen, von daher.
Ich wollte gerade sagen, reden wir in einem Jahr nochmal, wo es dann hängt. Ja. Oder ob du es dann sogar immer noch hast, kann ja auch sein.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, halt, das Schöne ist, bei einem Elite-Titel ist ja auch du gewinnst es einmal und die Streifen wirst du niemals verlieren. Also in der Elite darfst du ja dann auch die deutsche Meisterschaften an den Ärmelenden tragen. Von daher würde ich sagen, halt, ja, in deutsche Meisterschaft Elite zu gewinnen, war auf jeden Fall auf meiner Karriereliste, was ich haben wollte.
Hat dieser Triumph, hat sich da schon etwas für dich persönlich verändert? Also hast du im Team jetzt ein anderes Standing oder merkst du für dich persönlich, bin jetzt auch selbstbewusster geworden oder irgendwie so? Oder ist das, kann man das nicht sagen?
Doch, definitiv. Also ich würde sagen, ich habe schon einiges an Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Ich meine, wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten Jahre, ich würde sagen, ich war immer gut und ich war auch immer fit, aber ich war nicht so fit, wie ich jetzt bin. Und ich meine, ja, dann die letzten Jahre bin ich halt auch immer in Support gefahren. Und dann ist natürlich so, manchmal fragt man sich so, oh, ich habe meinen Job super gemacht, aber der war 20 Kilometer vor Zielende. Würde ich es überhaupt bis zum Ziel schaffen, sozusagen? Weil man weiß, okay, ich kann den Job machen, das ist kein Problem, aber schaffe ich es auch wirklich mit den Besten zur Ziellinie? Und ja, ich würde sagen, halt dann dieser deutsche Meistertitel hat mir halt gezeigt, so hey, wenn du nicht aufgibst über das ganze Rennen lang, du kannst es bis zur Linie schaffen. Also es ist wirklich so, ja, die Chancen, dass du gewinnst, waren gering, aber du hast trotzdem gewonnen. Also würde ich sagen, so einfach die Bestätigung, dass dran glauben halt viel bringt auch.
Wenn wir mal zurückblicken auf diesen ersten Podcast 2020, ganz zu Beginn deiner Karriere und jetzt die Situation, in der du jetzt gerade bist, wie so eine Art Zwischenbilanz, sagen wir mal, bist du zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist oder hättest du irgendwie was anderes machen wollen?
Ich denke, im Prinzip bin ich relativ zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ich meine, als wir damals gesprochen haben, war ich auch 20 oder 19 Jahre alt und jetzt bin ich 24. Also ich würde sagen, man reift trotz alledem ja auch schon noch in der Persönlichkeit her mehr, man wird mehr erwachsen. Und ja, zum Beispiel auf der einen Seite, okay, was wäre, wenn ich jetzt schon vor 2 Jahren ein bisschen mehr auf meine Ernährung noch geachtet habe? Also ich habe jetzt, mir war immer bewusst, Ernährung ist ein großes Ding. Aber ich würde sagen, zum Beispiel auch dieses Jahr, das war auch ein großer Einfluss, warum ich jetzt nochmal diesen Sprung gemacht habe. Einfach, ja, weil ich da nochmal viel intensiver ein Auge drauf hatte. Aber auf der anderen Seite, okay, als junge Sportlerin, du willst jetzt auch nicht unbedingt alles perfekt direkt am Anfang machen, weil du musst halt auch erstmal so, wo möchtest du wohnen, was ist... halt so diese normalen Lebensfragen, wo ich mir jetzt sage, okay, ich weiß, wo mein Zuhause ist, ich habe mein Zuhause gefunden, ich bin an einem Ort, wo ich gerne bin. Ich habe jetzt auch einen Freund, also es sind ja auch solche Sachen, die einen einfach im normalen Leben glücklich machen. Und ich würde sagen, wenn das Umfeld alles passt, dann ist da auch der Raum, um an den nächsten kleinen Schrauben zu drehen, würde ich sagen. Um
leistungsmäßig vielleicht auch noch mal was drauf zu packen.
Ja, genau. Ich meine, der Körper, der wächst ja auch, wenn man dann, ja, so ein junger Sportler, der kann halt auch einfach noch nicht so viel verdauen. Also der muss ja auch erstmal an die Trainingskilometer gewöhnt werden. Und das ist halt auch immer ein Prozess mit, okay, ich sehe es ja jetzt auch, wenn wir die jungen Sportlerinnen reinkriegen, das ist immer so, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, mit wie vielen Rennen wir die fahren lassen können. Wo ich jetzt sozusagen, ich bin jetzt schon bei 40 Renntagen, glaube ich, dieses Jahr. Aber mein Ende ist noch nicht in Sicht so. Aber mir geht's gut damit. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, meine Rennen sind viel zu viel, sondern für mich ist es eine gute, gute Menge.
War das auch mental für dich irgendwie schwierig oder eine Lernkurve, so du wurdest 2019, ich glaube zum 1. August damals bist du Profi geworden, also während der Saison quasi, hast dann ziemlich schnell auch dein erstes Profirennen gewonnen, dann denkt man ja erstmal, oh, ich bin die Königin der Welt und dann kam ja jetzt doch 4 Jahre, 4,5 Jahre, wo du gar kein Rennen gewonnen hast, also jetzt mal kritisch gesehen oder hart gesagt gar keinen Erfolg hattest, wie schwer war das auch, dass man dann von diesem Selbstverständnis, was man vielleicht Gefahr lief zu entwickeln, wieder runterkommen musste und erkennen musste, okay, ich muss halt trotzdem hart trainieren, bescheiden sein, geduldig sein. Ja, wie war das für dich?
Ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich eher selbstkritisch war. Also ich war jetzt nicht so, oh, ich habe ein Rennen gewonnen, jetzt gewinne ich alles, sondern mein Spruch wäre eher so, naja, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. von daher war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie dachte so, oh ja, ich bin jetzt die Beste, aber natürlich sieht man das schon bei vor allem jungen Fahrer, die in der, ich meine, war bei mir ja genauso, ich habe in den Junioren alles gewonnen im Prinzip. Deutsche Meistertitel, die ich jetzt da in meinen Junioren und Jugendjahren eingefahren hatte, da hängt meine ganze Wand voll. Und dann, wie du jetzt sagst, das war dann schon hart, dass ich dann bei deutschen Meisterschaften zum Beispiel jetzt über die letzten Jahre eigentlich nie, also vielleicht mal in Top 10, aber ansonsten war da halt nichts. Aber ich würde sagen, man zehrt über die Jahre eigentlich von dem Erfolg von seinen Teamkollegen, weil okay, ich bin jetzt keine Sprinterin, aber ich kann ein gutes Leadout fahren. Und wenn dann unsere Sprinterin gewinnt, habe ich im Prinzip ja auch gewonnen. Von daher ist jetzt nicht so, dass man erfolglos durch die Jahre geht.
Ich wollte nur gerade fragen, hast du diese Einstellung, die du so gerade geschildert hast, hast du die schon sehr schnell entwickelt oder hast du das jetzt erst so rückblickend über die Jahre? Weil das ist ja schon, wenn du sagst, du hast in den Junioren alles gewonnen und dann wird man Profi und auf einmal ist es ein Erfolg, wenn eine Teamkollegin gewinnt. Das muss man ja auch erstmal lernen, so zu betrachten, so reflektiert zu betrachten.
Ja, ich denke, ich hatte das schon relativ von Anfang an gehabt, weil ich denke auch, dass das Team eine sehr gute Arbeit macht, einem beizubringen, hey, okay, wir sehen, dass du eine richtig gute Fahrerin willst und wir wollen dich auch in Zukunft als einer unserer Leader haben, aber das ist halt ein Weg, den du gehen musst. Und am Anfang war es dann halt so, okay, wir haben die Renntaktik besprochen und dann sagen wir so, da gab es eine scharfe Kurve, danach war es eng, also das war ein wirklich wichtiger Punkt im Rennen, wo das Team vorne sein wollte. Und dann hat man mir gesagt, okay, Franzi, das ist deine Ziellinie, wenn du fährst da mit dem Team als erstes rum und dann hast du deine Aufgabe gut gemacht und dann war es ein super Rennen. Und in dem Prinzip hat man sozusagen, okay, kleine Erfolge gefeiert. Und ich denke halt, das ist halt auch wirklich wichtig, weil wenn du das Ziel hast, Weltmeisterin zu werden, naja, wie kommst du dahin? Indem du da halt kleine Zwischenziele setzt im Prinzip. Und ich denke, das ist halt so, was das Team auch mir gut beigebracht hat. Dein Ziel ist jetzt nicht die Ziellinie, sondern diese Kurve. Und dann war ich auch zufrieden mit dem Rennen.
War das jetzt rein hypothetisch gesprochen oder ist das tatsächlich sowas, wo du sagen würdest, das ist jetzt, deutsche Meistertrikot habe ich jetzt und ich darf auch immer die deutschen Meisterfarben an den Ärmeln tragen, aber eines Tages das Regenbogentrikot zu tragen und dann die Regenbogenfarben an den Ärmeln, das ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern ein konkretes Ziel?
Ja, definitiv. Also ich meine, man muss ja bei Weltmeisterschaften auch immer ein bisschen gucken, okay, wie ist der Kurs? Aber ich denke, dass ich ja noch ein paar Jahre vor mir habe. Von daher hoffe ich, dass auf jeden Fall ein guter Kurs dann noch dabei sein wird. Also so Weltmeister zu sein, ja, ist definitiv ein Ziel.
Wir wissen ja schon mal, unabhängig vom Kurs, es muss auf jeden Fall regnen. Aber was sind sonst so deine Stärken und Schwächen oder wie würde so ein Kurs aussehen, auf dem du dann, wo du sagst, boah, das ist genau meins?
Ich würde sagen, halt wirklich die Klassiker. Also winklig, enge Straßen, wo man ja gut im Feld fahren muss. Also so diese Positionierung im Feld, die liegt mir sehr gut. Ja, hügelig. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fan von Alpenpässen. Also, ja, Anstiege, so bis 2 Kilometer, komme ich auch noch gut drüber. Aber halt eher solche explosiveren Sachen.
Die Alpenpässe oder allgemein das Klettern, das ist eine ganz gute Überleitung, finde ich, zur Tour de France, weil bei deiner ersten Tour de France 2022 bist du auf der letzten Etappe aus dem Zeitlimit geflogen. Das war diese ultraharte Etappe in Ja, oder andersrum, es war die vorletzte, oder?
Es war die vorletzte. Ich durfte mir die letzte vom Seitenrand angucken.
Du durftest die letzte mehr fahren, stimmt. Also in den Vogesen bei der ersten dieser beiden sehr harten Bergetappen bist du aus dem Zeitlimit geflogen. Jetzt, 2024, bei einer ungleich härteren Bergetappe zum Schluss und auch einem ungleich härteren Kurs, insgesamt die gesamte Rundfahrt, bist du ins Ziel gekommen, hast die Rundfahrt beendet. Ist das auch das, worüber wir eben gesprochen haben? Der Körper entwickelt sich, man verarbeitet die Belastungen und 2022 ist man noch gescheitert, aber 2024 steht man schon so an einem anderen Punkt, dass man auch auf schwererer Strecke dann das Ding auch zu Ende fährt?
Ja, definitiv. Ich meine, Etappenrennen sind halt auch immer schon sehr speziell. Und je mehr man sie macht, umso mehr weiß man auch, okay, die Energie sozusagen über die Tage verteilt, besser zu investieren. Also zum Beispiel ab dem Moment, wo ich im Gruppetto bin und ich weiß, okay, ich habe jetzt so viel Zeit, um im Zeitlimit ins Ziel zu kommen, ich nehme mir diese Zeit. Ich habe jetzt nicht diesen, ich würde sagen, manche Fahrer haben vielleicht dann noch diesen Ego-Move von, nee, ich möchte jetzt aber nicht als 80. im Ziel sein, sondern lieber als 50., wo ich ganz ehrlich sage, wen interessiert das, ob du jetzt als 50. mit 15 Minuten Rückstand oder als 80. mit 25 Minuten Rückstand ins Ziel kommt. Und ich würde sagen, halt, das habe ich ganz gut gelernt jetzt über die Jahre, okay, mein Job ist getan und ich habe jetzt wirklich im Finale nichts mehr zu spielen, dann kann ich es halt auch locker angehen, solange ich es halt im Zeitlimit ins Ziel schaffe und halt auch dieses Zeitlimit kalkulieren. Ich würde sagen, in meinen ersten Jahren war ich meine Teamkollegin Charlotte in dem Giro. Ich habe sie halt wirklich über diese Berge getrieben. Also wir wollten sie halt ins Ziel bringen im Zeitlimit, weil am nächsten Tag noch eine Sprintetappe war und ich war halt dafür verantwortlich, sie über die Berge zu bringen und dann halt im Flachen für sie die Arbeit zu machen. Naja, ich habe sie ganz schön getrieben und im Endeffekt hätten wir noch 15 Minuten mehr Zeit gehabt. Also,
okay.
Da hätten wir so ein bisschen easier, langsamer fahren können, aber das ist halt auch so eine Sache, okay, die lernt man dann auch mit der Zeit. Und natürlich auch mit ein bisschen weniger Körpergewicht fährt man auch ein bisschen besser berghoch, muss ich jetzt auch sagen.
Das habe ich mir auch schon oft auf die Fahne geschrieben.
Ja, ist schwerer, als man denkt, ja.
Wie frustrierend war es, 2022 rauszufliegen und 2024 dann zu finishen? War das auch eine Genugtuung irgendwie?
Ich war natürlich mega enttäuscht 2022. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie so viel gelitten wie da. Also, okay. Es waren nur 5 Sekunden. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo ich diese 5 Sekunden hätte schneller fahren können. Da war ich wirklich am Ende. Natürlich ist man enttäuscht, aber auf der anderen Seite.
Wenn man sich nichts vorzuwerfen
hat. Manchmal dann abhaken. Genau. Aber deswegen, dieses Jahr dann wirklich die Tour zu beenden zu können, hat mich schon sehr gefreut. Und ja, das war dann schon so, okay, ich habe nochmal einen Schritt. Ich habe einen Schritt in die richtige Richtung getan.
Und da warst du ja sogar in der Ausreißergruppe am letzten Tag. Also es war nicht nur so, ich rette mich jetzt irgendwie so durch, sondern es war ja durchaus, ich gehe da nochmal in die Offensive.
Ja, definitiv. Also das Ziel war, okay, vielleicht, wenn wir einen groß genugen Vorsprung kriegen, vielleicht schaffe ich es über den ersten Berg drüber und kann dann noch Juliette in dem Tal helfen. Von daher, das waren auch sozusagen neue Situationen für mich, wo ich gedacht habe, oh, ich sehe jetzt einen Berg im Profil, aber ich habe keine Angst vor der Etappe mehr. Wo früher ich gesagt habe, so, puh, das wird ein harter Tag nur zum Überleben, wo ich jetzt sage, okay, ich kann es eigentlich schaffen. Und das ist halt auch schon ein guter Schritt.
Ich finde es das krass, dass man dich dann damals bei 5 Sekunden Überschreitung des Zeitlimits, dass man da nicht irgendwie die Augen zudrückt, also dass da echt so, also ich meine, klar, Karenzzeit ist Karenzzeit, wo sind dann 30 Sekunden noch irgendwie, wird ein Auge zugedrückt, aber 5 Sekunden, das ist ja wirklich, also da würde ich wahrscheinlich fast zu den Kommissären gehen und sagen so, ey, könnt ihr nicht doch irgendwie.
Da war, ich meine, 5 Sekunden für mich klingt jetzt fies, aber das Mädel vor mir, Das hatte eine Sekunde. Eine Sekunde.
Oh, und die ist auch raus?
Ja, die war auch raus. Ich meine, ja, auf der einen Seite denkst du, ist ja wirklich, komm, muss das jetzt sein? Aber auf der anderen Seite, okay, Zeit ist Zeit. Für jeden gelten die gleichen Gesetze. Ich glaube, manchmal, wenn es große Gruppen sind, dann machen sie eine Ausnahme. Aber wir waren zu dritt vielleicht. Ja.
5 Sekunden sind ein gutes Stichwort, weil die Tour de France 2024 wurde mit 4 Sekunden entschieden. Eine unglaubliche Dramatik. Wie erlebt man das, wenn man in dem Rennen mitfährt? Also hast du das über Teamfunk dann auch gehört oder guckt man sich da abends nochmal eine Zusammenfassung an? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also man kriegt nicht viel davon mit. Das Einzige, was man hört, ist ja dann sein eigenes Teamradio. Und auch da, ich meine, ich habe die Etappe ja, glaube ich, auch mit 1/2 Stunde Rückstand oder sowas beendet. Also ja, dann manchmal hört man dann auch unser eigenes Teamradio. Und dann ist manchmal ein gutes Zeichen, wenn ich dann unseren Sportdirektor, unsere Bergfahrerin anfeuern höre. Aber ansonsten fährt man da relativ ahnungslos durch die Gegend. Und ja, sieht dann das Ergebnis, wenn man im Ziel ist.
Hast du es dir dann abends nochmal angeguckt oder ist man da dann schon im nächsten Tunnel irgendwie?
Ich gucke mir meistens abends, also im Etappenrennen gucke ich mir meistens abends dann schon, ja, je nachdem wie die Etappe ist, jetzt eine Sprint-Etappe gucke ich mir meistens dann die Sprint an oder wenn ich weiß, okay, da 20 Kilometer vom Ziel ist die entscheidende Attacke gegangen, dann schaue ich mir meistens die Momente nochmal zurück an. Ja, jetzt so eine Bergankunft habe ich mir jetzt, ich weiß ja, wie es ausgeht, da habe ich mir die Sprints angeguckt am Ende, aber ich habe mir jetzt nicht den ganzen Berg nochmal angeguckt.
Dieses Herzschlagfinale kann man es ja fast nennen, die 4 Sekunden, mit denen die Kasia Nivea-Doma gegen Demi Wollering dann gewonnen hat, das ist ja durch alle Medien gegangen, kann man sagen, weil es war geschlechterübergreifend die knappste und dramatischste Tour de France-Entscheidung aller Zeiten. Wie wurde das auch so im Peloton oder auch im Team, wie wurde das dann besprochen?
Ich meine, im Team bespricht man meistens eher, okay, was können wir selber jetzt besser machen, was hätten wir anders machen können, anstelle jetzt zu sagen, so, oh, die SD Works hätte aber ein bisschen anders fahren sollen, dann hätte sie die 4 Sekunden nicht gewonnen. Ich meine, das können wir ja jetzt nicht beeinflussen. Von daher schauen wir eher auf uns selber und sagen so, okay, jetzt zum Beispiel bei der letzten Etappe, ja, ich war in der Ausreißergruppe, das war gut. Haben es jetzt leider nicht über den ersten Berg gemacht, aber im Endeffekt, Juliette hatte nicht die Beine, am letzten Berg mit den Besten mitfahren zu können. Also im Prinzip ist dann so, okay, wenn jemand nicht die Beine hat, dann kann man halt auch nicht viel machen. Aber ja, wir diskutieren jetzt nicht unbedingt über die Taktiken von anderen Teams. Natürlich schaut man ab und zu schon mal drauf, weil davon hängt ja auch sein eigenes Rennen ab. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir danach große Diskussionen haben, wie sie hätte 4 Sekunden herausholen können.
Aber es gab ja diesen Rückstand im Gesamtklassement für Demi Wollering, nachdem sie da, ich glaube, bei der 5. Etappe gestürzt war. Und dann 2 Minuten kassiert hat, weil ihre Teamkolleginnen nicht gewartet haben. Das war ja schon so in der Rennradwelt ein Riesengesprächsthema. So, ey, was ist denn da los? Das Team wartet nicht aufs gelbe Trikot. Ist das dann irgendwie bei euch im Peloton auch ein Thema? Also vielleicht nicht teamintern, aber wenn man dann irgendwie am nächsten Morgen zum Einschreiben geht, man hat ja wahrscheinlich auch bekannte, gut befreundete Fahrerinnen bei anderen Teams, wo man dann irgendwie mal so, ey, was hältst du von der Aktion von Wollerings Team? Ist das dann schon ein Thema oder gar nicht?
Ja, definitiv schon. Also, ja, das ist halt so eine entscheidende Situation gewesen. Und wir hatten zum Beispiel, wir hatten nicht gelb, aber wir sind trotzdem für GC gefahren. Ich war vorne in der Gruppe. Ich habe für Juliette gewartet. Also so, ja, eigentlich etwas so Selbstverständnisvolles, wenn du für ein Gesamtklassement fährst, dass du dann auf deine Gesamtklassementfahrerin guckst. Und deswegen wurde dann schon ein bisschen, ja, mit ein paar komischen Augen auf SD geguckt. Aber ich meine, es ist deren Rennen, es ist deren Verantwortung, aber auf jeden Fall wird da schon drüber diskutiert.
gucken wir mal tatsächlich dann auf eure Tour, weil die hätte ja eigentlich besser gar nicht anfangen können. Ihr habt die ersten beiden Etappen gewonnen, habt das gelbe Trikot noch gehabt, habt damit sogar, das ist ja auch noch unglaublich, wiederholt, was die und getoppt, was die Männer bei der Tour de France geschafft haben. Da haben ja auch die erste Etappe gewonnen und das gelbe Trikot erobert. Ihr habt gleich auch noch die zweite Etappe mitgewonnen. Nimm uns da mal mit in diese ersten beiden Tage und die Stimmung im Team. Was war da los?
Ja, also wie gesagt, die ersten Etappen, also wir sind ja auch ein holländisches Team und dann, dass die Tour in Holland anfängt, macht es sozusagen noch besonderer. Und ja, wenn man jetzt auf Charlottes Ergebnisse zurückguckt dieses Jahr, war es halt so viele zweite Plätze, Podiums, aber halt nicht so viele Siege, wie wir, sage ich mal, gewohnt waren. Aber was man wirklich sagen muss, in dem Team hat halt wirklich keiner dran gezweifelt, dass sie gewinnen kann. Und ich denke, das ist halt auch ein großer Faktor, dass halt keiner jetzt irgendwie glaubt, so, nee, Charlotte hat jetzt dieses Jahr noch nicht gewonnen und das wird dann bestimmt jetzt auch nicht klappen. Also dieser Zweifel war im ganzen Team überhaupt nicht vorhanden. Von daher war die Stimmung sehr gut, sehr zuversichtlich und motiviert. Und ja, dass ich es dann wirklich schaffen konnte, ist halt, ja, wunderschön gewesen. Und dann auch der zweite Sieg, ich würde sagen, noch so wichtiger, weil halt in der ersten Etappe, ja, viele gesagt haben, okay, Lorena hatte jetzt Probleme mit ihrem Schaltwerk, konnte eigentlich gar nicht richtig sprinten. Aber dann in der zweiten Etappe hat man halt wirklich gesehen, war ein sauberer Sprint, war ein fairer Sprint und Charlotte hat trotzdem gewonnen. Für mich persönlich war das sehr schön zu sehen.
Ist man dann, also gelbe Trikot ist ja so ein Heiligtum des Sports. Will man das dann auch unbedingt mal anfassen, das gelbe Trikot, auch wenn man nur die Teamkollegin ist? Oder hat man da so viel Ehrfurcht, dass man sagt, nein, das muss man sich selber erarbeiten oder selber überstreifen, selber einfahren?
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, das mal anzufassen. eigentlich habe ich da jetzt nicht so wirklich drüber nachgedacht. So, es hat mich einfach sehr gefreut, sie in Gelb zu sehen. Und also ich habe sie mega gegönnt. Und ja, selber das gelbe Trikot mal zu haben, ich weiß nicht, ist halt so, ich bin halt keine Gesamtklassementfahrerin, wenn das irgendwie so Sinn macht. Also ich würde halt ganz gerne so Paris-Roubaix mal gewinnen. Ich möchte den Kopfsteinpflasterstein
den würde ich gerne anfassen.
Ja. Den würde ich gerne anfassen, genau.
Ist es, manchmal ist es ja so, dass wenn man viele gelbe Trikots kriegt als Team, dass die dann auch irgendwie verteilt werden an die Fahrerinnen und Fahrer, die da mitgeholfen haben, an das Team, an die sportlichen Leiter, an den Staff. Hast du jetzt ein gelbes Trikot oder irgendwie oder so ein Löwen von der Siegerehrung bekommen oder irgendwas? Oder gab es da nicht genug für alle? oder überhaupt nicht?
Ich meine, wir haben ja nur, in Anführungszeichen, nur zwei Etappen gewonnen. Aber Charlotte ist eine super Teamkollegin. Man kann ein gelbes Trikot von der Veranstaltung kaufen. Das hat sie gemacht. Sie hat für alle von uns ein gelbes Trikot gekauft.
Cool.
Genau, von daher, das ist sehr großzügig von ihr. Darüber freue ich mich auch.
Ja. Cool. Dann lief es bei der Tour de France ja, aber also es gab sehr große Höhen mit den beiden Etappensiegen, dem gelben Trikot. Es gab aber natürlich auch Tiefen und das war oder Rückschläge und das war natürlich auch die fünfte Etappe. Einmal mit dem Sturz von Pfeiffer Georgi, wo wir uns, glaube ich, auch einmal ganz kurz über den Namen unterhalten müssen, weil ich heiße Moritz Pfeiffer mit Nachnamen Pfeiffer und ich habe noch nie gehört, dass jemand mit Vornamen Pfeiffer heißt. Kennst du da den Hintergrund?
Also natürlich kenne ich ihre Familiengeschichte jetzt nicht, aber es ist ganz witzig, weil unglaublich viele denken, dass das ist Georgi, ihr Vorname ist.
Ne? Ja, genau.
Genau. Aber ja, ihr Vorname ist Pfeiffer.
Ich muss auch jedes Mal überlegen, warte mal, wie. Okay, ja.
Okay, Spezialthema bespreche ich irgendwann mal mit ihr persönlich. Aber der Sturz von ihr war ja wahrscheinlich ein Schockmoment. Und dann war natürlich auch Juliette Labou, die GC-Fahrerin, nicht ganz so weit vorne, wie sie wahrscheinlich von euch allen erhofft war. Wie war das für das Team, diese beiden Rückschläge?
Ja, einmal Pfeiffer ist natürlich immer sehr hart, eine Teamkollegin hart stürzen zu sehen und auch danach, wenn man halt wirklich sieht, okay, ihr geht's echt gerade nicht gut, das ist halt schon immer schwer und man muss sich schon ein bisschen zusammenfassen. Ich meine, jetzt war es im Finale vom Rennen passiert. Ich persönlich hatte es jetzt nicht gesehen, dadurch, dass sie hinter mir war. Aber immer wenn sowas halt passiert, dann muss man schon so, okay, fünfmal tief durchatmen, weil man kann jetzt gerade nichts machen. Man kann ihr gerade nicht helfen und man muss den Fokus halt wirklich wieder dann darauf richten, was jetzt in dem Rennen passiert. Das ist natürlich schon immer eine große Herausforderung und auch Pfeiffer ist so eine super Fahrerin. Mhm. Also sie dann zu verlieren, hat definitiv ein bisschen unser Team geschwächt. Und naja, sagen wir es so, ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, weil wir vom Fahrertyp halt ähnlich sind. Ich muss sagen, sie ist halt immer noch ein Stückchen stärker, aber trotzdem vom Fahrertyp sind wir gleich. Und ich dachte mir so, okay, ich muss jetzt ein bisschen noch besser sein. Mhm. So ein bisschen die Schwäche vom Team auszugleichen. Von daher gibt es natürlich, dass auf der einen Seite schwächt das, aber auf der anderen Seite macht es einem nochmal bewusst so, okay, wir müssen jetzt wirklich alles richtig machen, um das Bestmögliche noch trotz alledem herausholen zu können.
Man rückt noch mal zusammen.
Ja, genau. Also okay, wir wissen, das ist jetzt keine super Situation, aber wir können es trotzdem zusammen noch hinbiegen. Und ja, dass Juliette jetzt das Ziel vom Podium im Gesamtklassement nicht erreicht hat, ist natürlich sehr schade. Aber wie gesagt, so halt Bergankünfte sind sehr ehrlich. Das ist so, okay, als Team kann man alles, das kann man sie nur gut in den Berg reinfahren, aber den Berg muss sie dann selber hochfahren. Von daher, ich glaube, für sie persönlich ist die Enttäuschung um einiges größer als dann für das Team. Mhm. Ja.
Du hast jetzt gerade schon über diesen Sturz gesprochen, der da passiert ist. Was ich mich gefragt habe, bei der Tour de France der Männer heißt es ja immer, die Tour ist super wichtig. Und das hat man auch in den Netflix-Dokus gesehen. Sponsoren, Druck auf die Kapitäne, auf die Helfer. Es wird sehr nervös und sehr vielleicht auch rücksichtsloser gefahren. Wie ist denn das bei euch? Weil die Tour de France ist ja vielleicht das größte Rennen, aber es ist ja irgendwie auch das jüngste Rennen unter den Großen. Ist es bei euch auch so, dass bei der Tour nochmal ein besonderer Druck auf euch lastet und ihr besonders oft gesagt bekommt, vorne fahren, vorne fahren, vorne fahren? Oder ist das bei euch jetzt im Vergleich zu anderen Rennen gar nicht so viel stressiger, nervöser, was auch immer?
Medienrummel, Aufwand, Medienrummel, Stress, alles.
Ja, also wie du sagst, ist schon richtig, die Tour ist jetzt eines der jüngeren Rennen in unserem Rennkalender, aber trotz alledem, ich meine, ich bin ja vor 2 Jahren die erste Edition gefahren und die Medieninteresse ist halt einfach wahnsinnig groß und da merkt man wirklich, okay, ja, die Tour ist zwar relativ neu im Kalender, aber mit eins der wichtigsten Rennen überhaupt, wie zum Beispiel Charlotte hat das gelbe Trikot gewonnen, ja, sie hat davor kaum Rennen gewonnen, aber jetzt hat sie halt diese 2 Etappen gewonnen. Ich würde sagen, hatte eine super Saison, so im Prinzip. Mhm. Also ja, der Medienaufwand, das Interesse, so viele Interviews habe ich, glaube ich, gebe ich bei keinem einzigen Rennen als wie bei der Tour. Also da war wirklich ein Interview nach jeder Etappe.
Mhm. Und das strahlt sich dann auch ins Peloton über, dass dann noch mehr die Ellenbogen im Sprintfinale ausgefahren werden, als jetzt bei einem Klassiker zum Beispiel?
Ja, definitiv. Ich kann das auch schon allein, ich bin ja auch den Giro gefahren, also schon Giro und die Tour. Giro war schon etwas entspannter als dann die Tour, also bei der Tour merkt man wirklich, okay, die Teams bringen ihre besten Fahrer, die besten Lineups dahin und da wird dann natürlich auch schon ein bisschen aggressiver gefahren, ein bisschen mehr Ellenbogen raus. Mhm. Aber darf ich das dazu sagen, dass das aggressivste Rennen, was ich jemals in meinem Leben gefahren bin, war die Olympischen Spiele. Also das war wirklich...
Dieses Jahr?
Ja. Also ich meine, das waren meine ersten Olympischen Spiele, aber also da waren nur Ellenbogen raus. Und ich glaube, es ist halt auch, weil da gibt es halt nicht so wirklich Teams. So die Fahrer, die dann für manche Länder im Start stehen, die sind Einzelstarter. Das heißt, jeder fährt nur für sich. Das heißt, das war so wirklich wie ein belgischer Klassiker, aber irgendwie noch verrückter.
Krass.
Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen bilanzieren und vergleichen, was siehst du denn allgemein an Entwicklungen und Veränderungen, seit du Profi geworden bist? Jetzt einmal, es gibt eine Tour de France, die es damals noch nicht gegeben hat, aber auch so übers Jahr verteilt. Ist das Interesse, das Medieninteresse, wächst das? Gibt es mehr Rennen, die im TV übertragen werden oder auch im persönlichen Umfeld? Sprechen dich mehr Leute irgendwie drauf an? Wie siehst du da die Entwicklung der letzten Jahre?
Ja, definitiv gab es da eine gute Entwicklung. Ich meine, wenn man jetzt auch zurückguckt, Paris-Roubaix ist ein Ziel für mich jetzt, aber vor 5 Jahren gab es Paris-Roubaix noch gar nicht für die Frauen. Also ja, wie die Tour auch, gibt es ein bisschen mehr Gleichheit zu den Männern von den Rennen. Von daher, das ist schon mal ein guter Schritt. Und ja, ich würde sagen auch so, alles wird mehr professionell. Mhm. Es gibt mehr World Tour Teams. Ich würde sagen, da muss der Sport noch ein bisschen mehr, noch mehr wachsen an Fahrern gefühlt, weil ja, es gibt sehr viele World Tour Teams jetzt. Aber trotz alledem, diese Fahrerdichte gibt es noch nicht. Mhm. Ich würde sagen, das ist dann noch ein Schritt, oder ja, es ist kein Schritt, aber halt so ein Prozess, den der Frauenradsport noch durchlaufen muss.
Die reine Quantität, also die Anzahl der Fahrerinnen oder auch die Leistungsdichte, quasi die Qualität, was meinst du da? Oder beides?
Ein bisschen von beidem. Zum einen natürlich, ich würde sagen, die Quantität ist auf jeden Fall auch gestiegen. Also das Level ist immer weiter hochgekommen. Ich glaube, man kann es auch zum Beispiel gut sehen mit Lizzie Deignand. Sie hatte ja damals ein Kind bekommen und dann, als sie wieder zurück war, hat sie gesagt, ja, ich bin bei den gleichen Wattwerten angekommen, aber ich kriege nicht mehr die Ergebnisse wie vor 2 Jahren, obwohl sie wirklich auf Databasis halt dieselben Leistungen bringen kann. Ich würde sagen, das ist halt auch ein guter Indikator dafür, dass ja, die Spitze wird immer schneller und stärker. Und natürlich ist es sehr schön zu sehen, dass ist, ja, okay, jetzt letztes Jahr gab es noch Annemiek van Vleuten, die sehr dominant war, aber wenn man jetzt zurückguckt, es gewinnen eigentlich relativ viele verschiedene Fahrerinnen und ich denke, das ist halt auch sehr gut. Das gibt natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Spitze recht breit ist. Aber was ich jetzt mit der Anzahl meine, zum Beispiel, man sieht es oft in der Ende von der Season, dass die Lineups teilweise bringen die Teams dann nur noch 4 oder 5 Fahrer an den Start anstelle von den normalen 6, weil die Kader sind halt einfach kleiner als wie bei den Männern. Und dann hat man natürlich immer Ausfälle wegen Krankheit, wegen Verletzungen. Und naja, ich sehe es ja schon auch bei unserem Team. Wir haben, ich denke, einer mit den größten Kadern mit 18 Fahrern. Aber trotz alledem haben wir so viele verletzte und kranke Fahrer, dass wir dann schon teilweise ein bisschen kurz fallen. Und ich denke, ja, das ist dann halt dann noch eine Sache, dass die Männerteams haben so um die 30 Fahrer und die Frauenteams haben meistens so um die 15. Und was man auch sieht, natürlich, wir kriegen mehr Rennen. Wir haben viel mehr Virtual-Rennen in der Anzahl im Kalender. Was natürlich, okay, wir haben mehr Rennen, aber immer noch weniger Fahrer. Das macht halt so ein bisschen schwer. Du willst alle Rennen fahren, aber hast halt eine begrenzte Anzahl von Fahrern und zum Beispiel auch die wenigsten Teams machen 2 Rennen zur selben Zeit. Also bei Männern fahren ja ganz oft 2 Teams am gleichen Wochenende 2 verschiedene Rennen. Bei Frauenteams ist eigentlich okay, wir fahren das Rennen und ansonsten kein anderes.
Bei den Männern gab es jetzt in den letzten Jahren so diesen Trend weniger Renntage, aber trotzdem seltener zu Hause, weil ein Höhentrainingslager jagt das nächste. Wie ist das bei euch, bei den Frauen? Hält das auch schon Einzug oder machen das nur die absoluten Gesamtklassement-Top-Fahrerinnen? Wie ist da so die Entwicklung?
Ich würde sagen, das nimmt auch schon zu, definitiv. Ich weiß von manchen Teams, die organisieren es vom Team aus. Team DSM macht es zum Beispiel für unsere GC-Fahrer. Juliette konnte dann mit den Männern in die Höhe gehen. Also es nimmt auf jeden Fall auch schon zu. Und ja, ich denke, dass es ist nicht unbedingt notwendig, es zu machen, aber es ist natürlich schon ein gutes Extra, wenn man das machen kann. Aber man muss natürlich auch herausfinden, nicht für jeden Höhentrainingslager funktioniert, um das mal auch so dazu zu sagen.
Ja, Mats Pedersen ist ja einer bei den Männern, der zum Beispiel sagt, mache ich gar nicht Höhentrainingslager, weil ich habe keinen Bock, 3 Wochen auf dem Berg zu schlafen. wie ist es bei dir? Bist du da Fan von oder sagst du, nee, Rennen fahren und dann aber auch gerne zu Hause sein und Freunde und Familie um sich haben?
Nee, ich liebe die Berge. Also ich versuche das schon ganz gerne, wenn ich dann sehe, also, oh, ich habe jetzt da 4 Wochen kein Rennen, dann frage ich schon so, hey, könnte da ein gutes Höhentrainingslager passen? Und dann sagt das Team entweder ja oder nein. Das muss ja auch immer gut in die Planung reinpassen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, ich gehe jetzt einfach in die Höhe, wann immer ich will, sondern muss schon gut geplant sein. Aber ich persönlich, ich liebe die Berge. Also 3 Wochen auf dem Berg schlafen, klingt für mich sehr schön.
Okay. Hätte jetzt von deinem Fahrertyp nicht vermutet, dass du sagst, dass du die Berge liebst. Aber
ich fahre gern bergab. Da bin ich sehr gut drin. Und ich meine, wenn ich langsam die Berge hochfahren kann, ist auch schön. Also
hat man mehr vom Panorama, geht uns auch so.
Richtig, ja. Richtig.
Der Radsport lebt natürlich sehr stark auch von, oder fast ausschließlich von Sponsoren und von Sponsoring. Und wie ist das, merkst du das? Bei den Männern ist es ja so, dass ganz viele Sportler dann auch so ihre persönlichen Sponsorenverträge dann noch haben. Und ist es bei den Frauen auch schon? Hast du persönlich da, ist da jetzt auch schon, auch durch den deutschen Meistertitel vielleicht, kommen da Leute oder Unternehmen auch auf dich zu? Oder ist das was, was irgendwie gerade noch ganz weit weg ist?
Ich persönlich habe jetzt keine eigenen Sponsoren. Aber ich würde halt sagen, ich habe ein super Team, was mich auch gut bezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, weil zum Beispiel Triathleten, glaube ich, die kriegen ja gar kein Gehalt, sondern die sind ja wirklich auf ihre Sponsoren angewiesen. Und bei mir ist es eher so, okay, ich hab mein Team DSM und davon kriege ich ein gutes Gehalt. Und natürlich, DSM muss mit ihren Sponsoren, sage ich mal, gute Freunde sein. Und da unterstütze ich dann natürlich auch gerne, wenn ich meine Social-Media-Kanäle auch gerne mal verwende, um dann die Produkte, die wir zur Verfügung haben, zeige, weil das ist natürlich auch im Endeffekt geben die Sponsoren ja mir auch mein Geld, weil es ist ja Hand in Hand. Deswegen, ich habe jetzt keine eigenen Sponsoren, aber natürlich die Sponsoren vom Team sind sehr wichtig.
Mhm. Ja, du hast gerade das Thema Gehalt angesprochen schon auch selbst. Ein Thema ist ja auch Equal Pay, also dass Frauen und Männer jetzt ab Januar ein identisches Mindestgehalt bekommen sollen im Profiradsport. Ist das ein wichtiger Schritt? Spricht man da auch drüber im Peloton? Oder gibt es da auch über allgemein so eine, ich sag's mal, Gender-Debatte irgendwie über so, die Männer haben das so und so und bei uns ist es so? Oder ist das ein Thema, wo du dir gar nicht so viele Gedanken drüber machst?
Doch, natürlich schon. Vor allem, weil DSM ist ja auch ein Team, das ein Frauenteam und ein Männerteam und ein Development-Team hat. Von daher, dass dann halt schon, guckt man so, warum kriegen die das jetzt und wir nicht, in so im Prinzip. Und von daher ist das halt echt eine coole Sache, dass ja unser mit auch Hauptsponsor PostNL, die setzen sich sehr dafür auch ein, so Equal Pay und dass das Team das jetzt auch eingeführt hat, dass ja das Frauenteam, das Devo-Team und das Männerteam bekommen alle denselben Mindestgehalt. Mhm. Und ja, ich würde sagen, das ist halt schon ein sehr cooler Schritt und das ist auch ein weiteres Aspekt von, okay, der Frauenradsport wächst.
Mhm. Wir hatten mal vor, ich glaube, es ist schon 2 Jahre her, war Liane Lipper bei uns im Gespräch und sie hatte damals gesagt, und das ist mir hängen geblieben, sie findet diese Mindestgehälter deutlich wichtiger als jetzt eine Angleichung der Preisgelder, weil es ja auch immer Debatten gab, wie viel kriegt der Tour de France-Sieger der Männer, wie viel kriegt die Tour de France-Siegerin der Frauen. Merkst du aber auch, dass bei den Preisgeldern nach den Rennen mehr bei euch hängen bleibt, wenn ihr erfolgreich seid? Also muss jetzt keine Zahlen nennen, aber steigt das?
Ja, schon. vor allem, ich würde sagen, noch nicht bei allen Rennen, aber vor allem die Rennen, die ja die Preisgelder angehoben haben und mehr an den Männern angeglichen haben, da merkt man schon so, oh, da kam aber jetzt relativ viel rein sozusagen. Also doch, merkt man schon. Aber ich muss sagen, ja, Lian hat recht. Also Preisgeld ist wichtig, ja, aber auf der anderen Seite halt diese Mindestgehälter sind nochmal wichtiger, weil die erlauben halt sozusagen den Sportlerinnen mehr professionell zu sein. Weil ansonsten, ja, reißt diese Lücke zwischen den guten Fahrern und den großen Teams, die eh so oder so Geld haben, und den kleineren Teams, die halt gerade gar nicht zahlen können, da reißt die Lücke halt ansonsten noch weiter auf.
Was würdest du sagen, gibt es andere weitere Verbesserungsschritte oder Verbesserungsmöglichkeiten für den Frauen-Profi-Radsport? Oder was würdest du dir
meiner
wünschen?
Meiner Meinung nach, ja, also meiner Meinung nach, die Förderung von U23-Fahrerinnen könnte auch noch ein guter Aspekt sein. Ich meine, man sieht es jetzt zum Beispiel, die Tour de l'Avenir gibt es jetzt auch für Frauen, was ein guter Schritt ist. Weil einfach halt dieser Sprung von ja, Juniorenfahrerin zu dann Elite ist halt schon großer, und die Männer haben halt immer noch diese Pufferzeit von U23. Und bei den Frauen ist es eher so, entweder bist du gut genug und kriegst einen Profivertrag, oder sozusagen, okay, viel Glück, es wird ein ganz schön schwerer Weg, weil welche Rennen möchtest du gerne fahren, um dich weiterzuwickeln? Du bist noch nicht gut genug für die Elite-Profi-Rennen, aber halt auch besser als die nationalen, ja, kleinen Straßenrennen rund um den Kirchturm sozusagen. Das hat dann so, okay, welche Rennen kannst du da dann fahren? Also wirklich so diese Continental Level, würde ich sagen, wäre auch wichtig, dass das noch ein bisschen wächst, um einfach halt auch die Anzahl der Fahrerinnen, die sich eigentlich entwickeln können, zu fördern. Und oft ist ja so, entweder schaffst du den Sprung von Junioren zur Elite oder viele hören auf, was sehr schade ist.
Ja, und klar, wenn jetzt in der Elite, sage ich mal, wenn man jetzt mal 5 Jahre vorausspinnt und da ist mehr Geld da und die Leistungsdichte und das Niveau wird immer höher, dann wird natürlich der Gap zwischen Junioren und Elite noch größer, wenn es da keine zweite Liga, sage ich mal, dazwischen gibt, wo man irgendwie noch 2, 3, 4 Jahre verbringen und sich entwickeln kann. Ja, stimmt.
Ja, genau. Und auch nochmal vielleicht ein bisschen so rückblickend auf unser Gespräch. Du hattest ja gefragt, okay, ich hatte jetzt so eine Durststrecke sozusagen von meinem ersten Sieg 2019 bis jetzt deutscher Meistertitel. Es stimmt ja im Prinzip nicht ganz, wenn man dann zum Beispiel auch auf meine U23-EM-Erfolge guckt. Da war ich ja dann auch einmal Zweite im Zeitfahren. Das sind halt auch so, okay, welche U23-Rennen haben wir? Ja, das ist im Prinzip nur die Europameisterschaft. Und das sind halt dann so, wo ich dann auch immer kleine Erfolge feiern könnte, weil ja, du fährst nicht gegen die großen Kaliber, sondern nur U23. Und das ist dann halt auch nochmal, okay, du kannst eigentlich ein bisschen anders Rennen fahren.
Jetzt haben wir bei Roadbike den Eindruck, dass wenn wir so uns in der Radsport-Bubble so ein bisschen umgucken, dass immer mehr Frauen auch Rennrad fahren. Und wenn man auf der Straße, wenn man am Wochenende unterwegs sind, wenn man unterwegs ist, immer mehr Frauen sitzen auf dem Rennrad. Und das ist natürlich auch eine tolle Entwicklung. Beobachtest du das auch? Und kommt da auch schon im Profisport irgendwie was an? Und was kann man da noch tun, um das irgendwie zu fördern?
Ja, sehr gute Frage. Vom Gefühl her sind sehr viele Frauen, die auch einfach sehr gut treten können, in meinem Gefühl. Also die haben super Wattwerte, aber die kommen um keine Kurve rum, wenn ich das mal so lieb fragen kann. Also würde ich sagen, so ein bisschen auch Fahrtechnik könnte auf jeden Fall auch so ein weiterer Punkt sein, um das Level von vielen Frauen noch einfach anheben zu können, weil ja, an den Wattwerten fehlt es denen jetzt nicht, aber wenn es dann so ein bisschen kurvig bergunter geht, dann stehen sie, das ist jetzt ein bisschen fies, wenn ich das sage, aber dann stehen sie nur auf den Bremsen. Also ich würde sagen, das wäre dann auch nochmal so ein Punkt, um sozusagen mehr Frauen schneller auf dem Fahrrad zu bekommen. Aber wenn man jetzt mehr Frauen ins Rennen fahren kriegt, Das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, wenn ich da die Lösung wüsste, dann, ja.
Ja, auf jeden Fall keine Hemmung, glaube ich. Einfach ausprobieren, einfach mal mitfahren. Und
ja, also wenn das hier Frauen hören, die gerne Rad fahren, ich würde sagen, wirklich, holt euch einfach mal die Lizenz und probiert es aus. Ja, diese kleinen Kirchturmrennen sterben ja langsam ein bisschen auch aus, aber ich würde sagen, je mehr man sie auch nochmal wieder partizipiert, kann man sie vielleicht dann doch noch retten.
Das ist ja die Szene auch, aus der du kommst, einfach aus dieser Familie, die ja immer Lizenzrennen auch gefahren ist und diese auch bei diesen Kirchturmrennen natürlich ganz viel dabei gewesen ist. Hast du den Kontakt zu der Szene, zu dieser Lizenzrennszene, hast du den noch? Oder ist man da, wenn man in der Profibubble drin ist, ist man da dann auch weit weg?
Man ist schon relativ weit weg, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil man hat halt nicht die Zeit, um jetzt mal dann kleine Rennen zu besuchen und da fahren zu können. Weil man ist wirklich entweder ist man auf Rennen unterwegs oder man fokussiert sich jetzt gerade auf ein Training. Von daher, das ist schon sehr schade, dass so die einzigsten nationalen Rennen, die ich fahre, ist halt eine deutsche Meisterschaft. Was ja jetzt im Prinzip ja auch nicht unbedingt super klein ist. Aber ja, trotzdem, ich habe noch ein bisschen Kontakt zu meinem Verein, der mich damals dann auch sehr gut unterstützt hat. Für mich war das dann jetzt Unna, HSV Unna. Und ich denke, dass diese Vereinsarbeit halt einfach super wichtig ist, weil, wie du sagst, ich komme da auch daraus. Diese Vereine, die können einem helfen mit, ja, wie kriege ich überhaupt eine Lizenz oder wo gibt's die Rennen? Und ich denke, dass dieses Vereinsleben sehr wichtig ist. Deswegen, ja, es fahren viel mehr Frauen auf der Straße rum, aber ich denke, das wäre zum Beispiel auch ein Schritt, okay, wie kann man den Radsport unterstützen, nicht einfach nur alleine mit einem neutralen Trikot rumfahren, sondern mal ein bisschen umschauen, gibt's einen Verein in meiner Gegend und ja, dann so ein bisschen an dem Vereinsleben teilhaben.
Es gibt natürlich viel diese Community Rides, das auch vom Verein quasi so ein bisschen entkoppelt ist und auch viele Möglichkeiten, wie jetzt bei Jedermann-Rennen oder Jeder-Frau-Rennen irgendwie mitzufahren, was jetzt nicht dieser klassische Weg der olympischen Sportförderung ist. Aber andererseits, wenn man da dabei ist und merkt, es klappt irgendwie ganz gut und ich trete da vielleicht auch die Werte und bin auch vorne dabei, dann vielleicht durchaus auch mal bei den Lizenzrennen am Start sein. Weil das ist, glaube ich, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, korrigiere mich, wenn es falsch ist, noch der große Charme ja auch beim Frauenradsport, dass es im Moment natürlich professioneller wird und das Leistungsniveau steigt und die Leistungsdichte ist auch da. Aber wir sehen ja auch bei den Männern, es gibt diese Möglichkeit des Quereinstiegs, gibt es immer noch und der ist bei den Frauen natürlich auch da. Also auch spätberufen, sage ich mal, kann man noch was werden.
Ja, definitiv. Also vielleicht ein bisschen ein abstraktes Beispiel. Aber wenn man zu der Olympiasiegerin dieses Jahr, Kristen Faulkner, guckt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre sie schon Rad fährt, aber das waren, ich glaube mal, 4 Jahre professionell jetzt oder sowas. Also sie hat sehr spät auch mit dem Radsport angefangen. Sie war ursprünglich ja Ruderin. Also es ist wirklich jetzt nicht so, oh, ich bin jetzt über 25 Jahre und bin noch nie ein Rennen gefahren. Und das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, dass du niemals ein Rennen fahren wirst. Also ich würde sagen, es ist niemals zu spät, es zu versuchen.
Wir haben den Podcast gehabt 2020, wir haben ihn 2024. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben ihn 2030. Worüber unterhalten wir uns da und was für Erfolge hast du bis dahin gesammelt?
Jetzt musst du aufpassen, was du sagst, weil das kommt so wieder.
Na gut, vor, wir haben ja schon gehört, gerne, also der Traum und das Ziel, Weltmeisterin und Paris-Roubaix.
Ja, definitiv. Ich hätte schon gern Kopfsteinpflasterstein dann bei mir zu Hause stehen 2030. Ja, ganz gerne auch eine Tour-Etappe, wäre schon cool, so eine Etappe bei der Tour mal zu gewinnen. Und ich meine, die Olympischen Spiele sind 2028 in L.A. Mhm. Ich habe jetzt so einen kleinen Vorgeschmack bekommen mit Paris, also schon eine zweite Olympiateilnahme und ein gutes Ergebnis mit einbegriffen. Fände ich schon echt cool.
Regnen müsste es halt, haben wir ja schon mehrfach festgehalten. Das stimmt.
Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall persönlich, dass das genauso eintritt und dass wir im Jahr 2030 genau dieses Gespräch führen und auf all diese Erfolge zurückblicken. Wir haben jetzt tatsächlich noch eine letzte Kategorie, eine letzte Fragenkategorie, und zwar die wirklich wichtigen Radsportfragen. Die stellen wir immer im Podcast. Das sind Entweder-Oder-Fragen, auf die du antworten kannst. Und ich lege los mit der ersten. Die lautet: Disc, also Scheibenbremse oder Felgenbremse?
Scheibenbremse. Ja. Dann muss ich das begründen?
Nee. Also wenn dir spontan was einfällt, kannst du es begründen. Man kann es aber auch einfach so stehen lassen.
Ja. Sind schneller im Regen.
Das stimmt natürlich.
Stimmt, da schließt sich der Kreis.
Ja, ja, genau.
Die zweite Frage wäre: Schlauch oder Tubeless Setup?
Tubeless.
Das heißt, ihr fahrt aber auch gar keinen Schlauchreifen mehr? Oder fahrt ihr schon auch noch Schlauchreifen?
Nee, wir fahren eigentlich nur Tubeless. Mhm. Also im Training habe ich einen Schlauch drin. Mhm. Ja, aber ich hätte eigentlich schon ganz gern Tubeless.
Beim Training Kaffeepause oder durchfahren?
Durchfahren. Lieber einen Kaffee danach. Ja, ich halte mich gern an.
Die Socken über oder unter die Beinlänge?
Unter die Beinlänge.
Ist tatsächlich in letzter Zeit öfter die Antwort auf die Frage. Es gab immer eine Zeit lang den Trend, sie drüber zu machen. Mhm. Aber
die letzten Antworten sind immer sehr eindeutig. Mhm. 6 Stunden Grundlage fahren oder lieber 2 Stunden Intervalle?
6 Stunden Grundlage, ich liebe lange Ausfahrten.
Mhm. Gravel oder Cyclocross?
Also ich bin noch, ich bin schon Cyclocross gefahren. Ich bin noch nie ein Gravel-Rennen gefahren, aber ich entführe mein Rennrad auf Trainingsausfahrten ab und zu auf Gravel. Deswegen würde ich, glaube ich, Gravel sagen.
Da fällt mir gerade ein, also du darfst natürlich auch eine andere Antwort sagen. Also wenn diese Entweder-Oder-Frage jetzt komplett...
Dann nehme ich Mountainbike.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil du bist ja Mountainbikerin auch im Herzen.
Ja, und, genau.
Stimmt.
Ja, dann Mountainbike.
Ich glaube, eine Frage, die nächste Frage, die haben wir fast schon beantwortet. Bergauf oder bergab?
Mhm. Ja, bergab.
Die nächste eigentlich auch, Regen oder Rolle?
Oh, Regen, definitiv.
Aber auch im Training, machst du überhaupt irgendwie Rolle oder magst du das gar nicht?
Ich mag es gar nicht. Mein Trainer meinte so, hey, wie wär's, wir wollten mal, oder er würde ganz gerne mal was Neues ausprobieren. Mhm. Wie wär's, du machst diese Intervalle auf der Rolle und dann machst du die nächste Woche draußen und draußen werden sie so viel einfacher anfühlen. Und ich so, ja, also warum soll ich denn jetzt auf der Rolle davor leiden, wenn ich weiß, ich kann sie draußen fahren? Da habe ich gesagt so, ja, netter Versuch, aber ich werde das definitiv nicht ausprobieren.
Aber hast du bei Regen, also es gibt ja Regen und es gibt Regen, hast du da irgendwo eine Schmerzgrenze, wo du sagst, boah, da fahre ich jetzt wirklich nicht mehr draußen und da gehe ich jetzt doch auf die Rolle?
Im Training zumindest.
Im Training, yeah.
Ich würde sagen, wenn das Risiko, krank zu werden, zu groß wird. Also wenn es jetzt wirklich an dieser Fröstelgrenze ist, so 5 Grad und nur Dauerregen, da macht es jetzt wirklich keinen Sinn, versuchen, 5 Stunden Grundlage zu fahren. Mhm. Ich würde sagen, da musste manchmal dann schon der Vernunft ein bisschen mitspielen. Aber ich fahre schon lieber im Regen als auf der Rolle. Mhm. Ja. Mhm.
Paris-Roubaix oder Tour de France Femme?
Oh, Paris-Roubaix. Ja.
Mathieu van der Poel oder Wout van Aert?
Mathieu van der Poel.
Warum?
Ja.
Warum?
Ich weiß nicht, ich finde es, ja, so vom Fahrerstil, ich meine, die Battles sind schon immer sehr interessant. Ja, ich finde halt die Style, wie Mathieu van der Poel fährt, einfach so, okay, wir probieren es jetzt mal, finde ich halt schon so cool. Mhm. Ist ja genauso wie Pogacar, also da manchmal ist vernünftig so an erster Ordnung, so, ja, ich attackiere jetzt, weil ich ja gerade Bock drauf habe, und das finde ich schon ganz cool. Mhm. Ja, respektiere ich schon.
Tatsächlich geht auch da der Trend, wenn wir diese Frage in Podcasts und Interviews stellen, eher zum Mathieu als zum Wout, einfach weil er irgendwie unterhaltsamer fährt.
Ja, ja.
Also, stehst du nicht allein mit der Meinung, auf jeden Fall.
Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Demi Vollering oder Kasia Nwiadoma?
Ich würde sagen Kasia. Ja, sie ist eine mega nette Fahrerin. Und ja, ich bin auch sehr glücklich für sie, dass sie ist halt auch ein gutes Beispiel dafür. Man sollte niemals aufgeben. Die Anzahl an Podiumsplätzen und Zweitplätze, die sie schon hatte, ist eine sehr lange Liste. Und ja, ich bin sehr glücklich für sie, dass sie so einen großen Triumph jetzt einfahren konnte. Mhm.
Du sprichst da einen Punkt an, das fand ich bei dieser Alpe d'Huez-Etappe so krass, weil ich konnte die Etappe auch nur abends im Real Life schauen. Und als sie Alpe d'Huez unten reingefahren sind, war sie ja, glaube ich, eine Minute hinter Demi Vollering. Und da war das so auf der Kippe. Dann hat sie so ein bisschen aufgeholt und dann ging es aber auf 1:10 oder so wieder hoch. Und da habe ich so gedacht, boah, okay, gut, das war es jetzt. Jetzt ist auch mental, sage ich mal, ist sie jetzt gebrochen. Und das hat sie ja, also die ist ja völlig bei sich geblieben und hat das ja oben raus wieder zugefahren, die Lücke. Das fand ich, also weil du gerade sagtest, so man sollte immer dabei bleiben und nie aufgeben, fand ich in dem Moment schon sehr krass, dass sie das so vom Kopf her, ich meine, Alpe d'Huez ist halt einfach ein Scheißberg, schon gefahren, der tut halt einfach weh.
Ja, ich bin gespannt, ob wir bei einem anderen Podcast, auch mit einem anderen Gast in 1 oder 2 oder 3 oder 5 Jahren fragen werden, zum Beispiel Franziska Koch oder Liane Lippert. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute für die weitere Karriere und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen. Dankeschön.
Danke dir.
Ja, gern geschehen und ja, hat mich sehr gefreut, mit dir quatschen zu dürfen.
Und wir hören uns ja in 6 Jahren wieder, haben wir gesagt. Ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Jetzt schon mal den Termin schon mal eintragen.
Ja.
Dann auch ganz herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dahin, wenn ihr Entzugsentscheidungen habt, findet ihr uns am Kiosk als gedrucktes Heft oder auch im Internet unter bike-x.de oder natürlich auf Facebook oder Instagram. Macht's gut, bleibt sturzfrei, gesund und sauber und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hi.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.